ARD. SWR Kultur. Forum.
Vereinskultur kontra Big Business. Wie wettbewerbsfähig ist die Fußball-Bundesliga? Mit Carsten Umlauf. Fußball ist ein Milliardengeschäft, auch in Deutschland. Lizenzen, Fernsehgelder, Sponsoren, Merchandising. Dennoch fürchten viele, dass die Bundesliga der Männer im Vergleich zu Ländern wie England oder Frankreich nicht mehr lange mithalten kann. Insbesondere nachdem der Deal der deutschen Fußballliga mit einem Investor vor 2 Jahren nach Fanprotesten geplatzt ist. International kauften sich US-Milliardäre oder Staatsfonds in Vereine ein. Sie bauen sich ein ganzes Clubnetzwerk auf und ermöglichen Ablösesummen und Gehälter, bei denen deutsche Vereine abwinken. Droht die Bundesliga also mittelfristig abgehängt zu werden, muss sie ihr Geschäftsmodell verändern. Was heißt das für die von so vielen gelobte deutsche Fankultur? Und stecken hinter diesen Entwicklungen möglicherweise größere gesellschaftliche Fragen, die weiterreichen als bis zur nächsten Fankurve? Darüber wollen wir heute diskutieren mit der Journalistin und Autorin Alina Schwärmer, mit dem Wirtschaftswissenschaftler Professor Henning Zülch von der Handelshochschule Leipzig und mit dem Journalisten Benjamin Best von der WDR-Redaktion Sport Insight. Herr Best, Inside Fußball heißt eine dreiteilige Doku, an der Sie mitgearbeitet haben für die ARD-Mediathek. Gesendet wird sie morgen im Fernsehen und sie trägt den Untertitel »Wer kauft das Spiel?« Ein gekauftes Spiel, das ist ja eigentlich keins, in dem es noch ganz fair zugeht. Schießt im modernen Fußball das meiste Geld, auch die meisten Tore? Sprich, kann man den Fußball kaufen?
Man kann auf jeden Fall Fußballspieler kaufen, die dann wahrscheinlich mehr Tore schießen als andere. Es gibt ja diesen berühmten Satz, Geld schießt Tore. Es gibt aber auch den Satz, Geld schießt keine Tore.
Genau.
Also das, was wir herausgefunden haben oder beziehungsweise wenn man sich den europäischen Fußball in den letzten Jahren anschaut, dann kann man sehr wohl zu dem Ergebnis kommen, dass Geld sehr wohl Tore schießt.
Das hieße, dass die Vereine, die mehr Geld zur Verfügung haben, automatisch erfolgreicher sind.
Sie können sich auf jeden Fall qualitativ bessere Spieler leisten. Ob sie dann immer auch erfolgreicher sind, jein, würde ich sagen. Hm. Es gibt zum Glück auch noch die Komponente, die den Fußball ja auch ausmacht, Tagesform und so weiter, taktische Raffinessen des Trainers. Aber ja, insgesamt muss man doch schon sagen, dass wir in den letzten Jahren immer dieselben Clubs vorne sehen, in den entsprechenden Ligen, aber natürlich auch international, zum Beispiel in der Champions League.
Die Frage ist dann, wo kommt das Geld her? Herr Zülch, muss die Bundesliga aus Ihrer Sicht mehr tun, damit sie in dem Kaufwettbewerb mitspielen kann? Also mehr Investoren zulassen, um mehr Möglichkeiten zu haben?
Ja, also in dem Kaufwettbewerb würde ich nicht sagen, wir wollen ja nicht englische Verhältnisse in Deutschland etablieren. Wir müssen fairerweise sagen, dass natürlich die Premier League aufgrund ihrer Marktmacht und damit auch den Fernsehgeldern, die da jährlich hineinströmen, eine unglaublich große Wettbewerbsposition hat, die wir, und das sagt ja auch die DFL, langfristig nur erreichen können, wenn wir Veränderungen durchführen. Wir müssen die Stärken, die die Bundesliga hat, stärken. Und das ist ganz klar, liegt auf der einen Seite. Wir sind, ich sag's mal so, die Einäugigen unter den Blinden. Wir sind finanziell immer noch gut aufgestellt, könnte besser sein. Die Situation der Verluste in der Premier League ist vergleichsweise sehr hoch. Mhm. Das ist sehr defizitär. Auf der anderen Seite, Stärken bedeutet auch, wenn Sie in so einem Wettbewerb, das heißt, die Clubs sind abhängig von Transfergeschäften. Die Engländer machen mit ihrer Marktmacht die Transfersummen kaputt. Das sehen wir. Und deshalb müssen wir auf den Nachwuchs setzen. Zugleich muss natürlich auch darüber nachgedacht werden, wie wir mit Investoren umgehen. Denn der Investor ist nicht der Investor. Also das ist die Diskussion, die wir einmal führen, sehr differenziert führen müssen. Also es sind zwei Seiten der Medaille. Das System muss sich modernisieren. Die 50+1-Regel, zu der wir nachher sicherlich kommen werden, muss reformiert werden. Mhm. Das heißt nicht, dass sie abgeschafft werden muss. Fankultur ist ein wichtiges Gut, das muss erhalten bleiben. Auf der anderen Seite brauchen wir eine gewisse Eigenkapitalstärkung, die nicht nur aus dem operativen, dem normalen Tagesgeschäft kommen kann. Und das bedeutet, wir brauchen Investoren. Ich würde sie als Eigenkapitalgeber und damit als Partner bezeichnen.
Aha. 50 plus 1 ist gefallen, das Stichwort erklären wir gleich. Erstmal, Frau Schwärmer, Sie schreiben über Fankultur, über Demokratie und Gerechtigkeit im Fußball. In Deutschland bestimmen Mitglieder über die Geschicke ihres Vereins. Sie wählen den Präsidenten, bringen sich ein. Ist das aus Ihrer Sicht für den Profifußball ein Auslaufmodell?
Das ist ein Auslaufmodell, wenn wir nicht Strukturen ändern. Also das heißt, wir erleben gerade, dass die Männerbundesliga unter immer massiveren Druck gerät, weil wir haben ja in Europa eigentlich ein absurdes System, nämlich dass nationale Ligen parallel existieren zu internationalen Wettbewerben wie der Champions League zum Beispiel. Das ist ein anderes System, als man in den USA hat. Und das heißt, im aktuellen System lässt sich ganz, ganz schwer regulieren, weil alle Vereine im Grunde darauf gucken, wie kann ich international dort, wo die meisten Gelder liegen, möglichst viel Gelder abstauben und mithalten. Und das bedeutet automatisch, dass wir diese wahnsinnige Inflation von Gehältern, Inflation von Ablösesummen bekommen, die total ungesund ist. Und die bedeutet, dass unglaublich viele gesellschaftliche Mittel in den Fußball fließen, die da eigentlich gar nicht nötig sind, weil sie fließen in die Taschen von Einzelnen und die woanders viel besser aufgehoben wären. Und das bedeutet, wenn wir in den bestehenden Strukturen weitermachen, dann sehe ich tatsächlich für Mitsprache eher schlechte Karten, weil Fans und Vereine sich da auch ganz, ganz stark unter Druck fühlen. Also wir erleben ja oft, selbst bei fangeführten Vereinen, die sich ursprünglich aus dem Business ein Stück weit rausgezogen haben, weil sie gesagt haben, wir wollen demokratischer sein, wir wollen basisnaher sein, wir wollen sozialer sein, dass die selbst sich teilweise wieder entscheiden, Investoren reinzuholen, weil sie sehen, sie können anders nicht mithalten in diesem Geschäft und natürlich wollen sie, dass ihr Verein möglichst erfolgreich ist. Mhm. Und das heißt, wenn wir Wert legen auf Dinge wie Demokratie, auf Dinge wie Teilhabe, auf Dinge wie gesellschaftliche Relevanz, die ja total wichtig sind, dann müssen wir die Bundesliga und den Fußball in Deutschland grundsätzlich anders aufstellen und viel, viel mutiger daran gehen, als nur die Frage zu stellen, 50 plus 1 ja oder nein oder US-Investoren ja oder nein, sondern die Frage stellen, wie können wir grundsätzlich den Fußball ökologisch und wirtschaftlich so aufstellen, dass er auch in den nächsten 20, 30, 50 Jahren funktioniert.
Mhm. Dinge, über die wir auf jeden Fall noch versuchen werden zu sprechen. Jetzt ist 50 plus 1 mehrfach gefallen. Herr Best, können Sie versuchen, diese Konstruktion zu erklären, die ja besonders ist für den deutschen Fußball im Vergleich zu den anderen Ligen? Es geht darum, dass die Mitglieder auf jeden Fall, die Vereinsmitglieder auf jeden Fall die Mehrheit des Stimmrechts haben, egal wer jetzt Besitzer des Vereins ist, mehr oder weniger. Kann man das so sagen?
Genau, ich kann ja mal versuchen und Frau Schwärmer und Herr Zülch können ja dann vielleicht noch ergänzen. In der Bundesliga haben zahlreiche Clubs ihre Profi-Fußballabteilungen in Kapitalgesellschaften ausgegliedert. Die Anteile an diesen Kapitalgesellschaften können sie ja nahezu komplett an Investoren verkaufen. Aber, und das ist eben die 50 plus 1 Regel, beim übergeordneten und mitgliederbestimmten Mutterverein muss die Mehrheit der Stimmanteile plus eine weitere Stimme verbleiben, also 50 plus 1. Und diese Regel soll eben den deutschen Fußball schützen.
Das ist grundsätzlich richtig dargestellt. Also die Stimmrechtsmehrheit ist ja am Ende das Entscheidende, um am Mehrheitsbilden zu sein. Was wir aber sehen, wenn Sie sich, ich sag mal, das sind ja zum Teil kapitalmarktorientierte Unternehmen, da muss man sagen, das ist ja eine reine reale Kontrollfunktion, die ich durch die Stimmrechte ausübe.
Durch den Verein,
aber meistens,
ne? Durch die Vereinsmitglieder.
Ja, ist richtig. Aber es ist ja so, wenn Sie eine KGaA haben, Borussia Dortmund hat ja auch, ist ja am Kapitalmarkt gelistet und da bestimmt ja auch der e.V. am Ende mit, ist ja eines der wesentlichen Entscheidungsgremien, was eingreift auch in die Kapitalgesellschaft. So, der Punkt ist an der Stelle, dass Sie ja auch mit einer Beteiligung von kleiner 50%, also das ist aus dem Unternehmensrecht ja heraus, eine sogenannte faktische Kontrolle erlangen können, indem Sie Aufsichtsratsmitglieder bestimmen können, indem sie beispielsweise auch Vorstandsposten bestimmen können. Also ich würde nicht sagen, dass das generell ausschließt, dass jemand, der entsprechend dann keine Stimmrechte hat, die größer als 50+1 sind, am Ende nicht mitbestimmen oder auch kontrollieren kann. Ich möchte mal ganz generell zu 50+1 sagen, das ist ja auch, wird ja auch in der Presse international zum Teil immer als Alleinstellungsmerkmal und als eine besondere Sicherheit für den deutschen Fußball dargestellt. Dem stimme ich zu. Sie haben dadurch, so wie es gerade dargestellt wird, eine demokratische Mitbestimmung der Fans. Man verhindert feindliche Übernahmen, wie das beispielsweise in der Premier League, also wenn man darüber diskutiert, rein spekulatives Kapital kommt nicht rein. Und es schafft, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, eine kulturelle Kontinuität und Vereinsbindung. Und dadurch haben wir natürlich ein stabiles Ligasystem im Vergleich zu anderen Ligen, die es nicht zulassen. Mhm. Auf der anderen Seite, und dann kann man sicherlich darüber diskutieren, limitiert dies natürlich auch die Kapitalaufnahmefähigkeit gegenüber den Konkurrenten, wenn wir über Wettbewerbsfähigkeit sprechen. Wir haben hinzukommend, und das ist ja das Problem der 50+1-Regel, sehr viele Ausnahmen. Sie haben RB Leipzig, Sie haben Leverkusen, Wolfsburg, mhm. Sie haben Hoffenheim. Also ja, die Glaubwürdigkeit dieser Regel ist ja komplett unterminiert. Das ist etwas, wo man dann feststellen muss, und das hat die Frau Schwärmer ja auch gerade gesagt, wir müssen darüber nachdenken, wie wir dieses Gesamtsystem auch reformieren können, damit wir dieses Alleinstellungsmerkmal aber in eine Bahn lenken, die beide Bereiche, also den Bedarf an Eigenkapital auf der einen Seite und auf der anderen Seite das kulturelle Alleinstellungsmerkmal weiterhin gewährleisten. Und dass uns nach wie vor in dem europäischen Markt dieses Alleinstellungsmerkmal und diesen im vermeintlichen Vorteil liefert.
Jetzt die Frage gleich an Herrn Best. Wenn alle davon sprechen, dass dieses Konstrukt oder dieses Alleinstellungsmerkmal 50+1, also dass die Mitglieder letztendlich bestimmen, was passiert im Verein, wenn es alle so gut finden, was ist denn im Grunde das Problem der aktuellen Situation? Was verändert sich gerade aus Ihrer Sicht?
Ja, was wir jetzt so mitbekommen haben, gerade am Beispiel von Eintracht Frankfurt, die wir ja jetzt so ein bisschen begleitet haben, ist es eben, dass diese Vereine, die eben international mitspielen, sei es jetzt Frankfurt, sei es auch Stuttgart, dass die natürlich merken, dass sie finanziell mit den Clubs zum Beispiel aus der Premier League eben nicht mehr mithalten können, dass sie ein Geschäftsmodell kreieren müssen, wo sie Spieler verkaufen müssen, wo sie aber gleichzeitig eben auch schauen müssen, dass sie ja regelmäßig qualitativ hochwertige Spieler einkaufen, dass sie eben sportlich mithalten können. Und die weitere Komponente ist, dass sie natürlich auch sehr auf ihre Fankultur bauen und dass das für Clubs extrem wichtig sind, für alle Bundesliga-Clubs, für alle 36 Bundesliga-Clubs. Und ich würde natürlich auch die dritte Liga mit dazu zählen. Also diesen Spagat hinzukriegen, auf der einen Seite eben international in diesem Hamsterrad mitzumachen, aber eben auch national das Kulturgut Bundesliga und Kulturgut Fankultur hochzuhalten. Diesen Spagat hinzubekommen, ist für viele Clubs eine ziemlich große Aufgabe.
Ich würde da gerne einen kleinen Einspruch erheben, weil Sie haben gesagt, dass die Clubs jetzt in der Situation stehen, dass sie sehen, dass sie mit der Premier League und so weiter nicht mitbieten können. Aber im Grunde ist das eine Diskussion, die wir seit den letzten mindestens 20 Jahren führen. Also im Grunde ist diese Situation entstanden, mindestens seit Roman Abramowitsch 2003 angefangen hat, in Chelsea zu investieren. Und dann kamen ja so verschiedene Gruppen von Investoren langsam in den europäischen Markt. Also es kamen Investoren aus Russland, es kamen Investoren aus China, es kamen die Golfstaaten und dann jetzt die neue Welle der US-Investments. Das heißt, im Grunde ist die Situation, dass Deutschland weit zurückfällt hinter der Premier League, nicht neu. Und das hat natürlich auch historische Gründe. Ja, da müssen wir auch über Kolonialismus sprechen und die Tatsache, dass die Premier League ein wahnsinniges globales Publikum hat, das sich auch vermutlich nicht ändern wird, wenn die Deutschen die 50+1-Regel kippen. Das ist ja immer so ein naives Versprechen irgendwie, dass wenn man bloß 50+1 kippte, dann könnte man mithalten bei diesen irren Transfersummen. Aber Tatsache ist, dass Fans der Premier League in Gambia oder in Kenia dann nicht plötzlich anfangen werden, Männer-Bundesliga zu gucken, wenn Erling Haaland da spielt. Und das muss man betrachten, dass das eine Situation ist, die im Grunde schon lange besteht und die sich jetzt natürlich nochmal massiv zuspitzt, weil wir diese Multi-Club-Ownership haben, über die wir ja gleich wahrscheinlich noch mehr sprechen werden, die im Grunde in den letzten 10 Jahren wahnsinnig in die Höhe gegangen ist. Also noch 2012 waren es 40 Clubs in Europa, die Teil von Multi-Club-Konstrukten waren, und 10 Jahre später waren es über 300. Also das ist ein System, ja, Kapital akkumuliert, und im Grunde schließen sich diese Clubs zu immer größeren Ketten zusammen, zu sozusagen Wirtschaftsketten, wo man dann Spieler von einem Club zum anderen traden kann. Und das versetzt natürlich deutsche Clubs, die die 50-plus-1-Regel beachten, in einen massiven Nachteil. Mhm. Und da stellt sich die Frage, macht es überhaupt Sinn, in diesem Hamsterrad weiter mitlaufen zu wollen, in diesem Rattenrennen? Oder wollen wir nicht eher was ganz Eigenes machen, was zukunftsfähig ist, ja, und wo Leute in 10, 20 Jahren sagen, okay, so kann es gehen?
Ja, ich möchte ganz kurz diesen Begriff Multi-Club Ownership erklären. Also das ist sozusagen, das, wenn ich es richtig verstehe, das Gegenmodell zur 50-plus-1-Regel. Da sind Investoren vornehmlich in England oder aus England operierend, die Anteile an mehreren Vereinen haben und so Spieler zum Beispiel vom einen Verein zum anderen verkaufen können oder hin und her schieben können. Und das ergibt verschiedene Vorteile für diese Investoren. Aber auch Herr Best oder Herr Zülch, inwiefern hat das den Wettbewerb in den letzten Jahren verändert?
Erstmal, Frau Schwärmer, das ist alles schön, das ist alles richtig, was Sie gesagt haben. Die Diskussion um die Entwicklung hat sich in den letzten 20 Jahren, also es ist ja schon, ist ein Thema, was uns schon lange treibt. Was wir aber sehen, ist, dass es sich weiter professionalisiert hat. Das ist der Punkt, und die Professionalisierung nimmt jetzt ihre Spitze an bei den Multi-Club-Ownership-Systemen. RB Leipzig ist ja ein klassisches Beispiel jetzt, was auch direkten Einfluss hat auf die deutsche Bundesliga. Was wir jetzt aber auch sehen, ist, dass sie haben kaum Forschung dazu. Es haben sich kaum Leute damit mal beschäftigt. Ist das eigentlich etwas, was Sinn macht, in dem Sinne, dass es wirklich den sportlichen und wirtschaftlichen Erfolg treibt? Und von daher muss man sagen, das sind Themen, da können wir nachher nochmal reingehen, mit denen wir uns beschäftigen. Ich bin aber der Auffassung, einen eigenen Weg zu gehen, das wird nicht funktionieren, weil im Grunde, wir wollen Champions League sehen. Die Leute auch in der Bundesliga, die auf den Fantribünen stehen, auf den Stehplätzen, wo ich auch stehe, die wollen Champions League, die wollen internationalen Fußball, die wollen die Stars sehen. Das ist einfach nun mittlerweile Entertainment geworden. Und wenn man die Sozialromantik will, dann geht man vielleicht in die Regionalliga, so schwer es ist. Der Punkt an dieser Stelle ist, da ist ein systemisches Versagen, denn diese Transfererlöse und all diese ganzen Dinge, die können wir nicht national regeln, sondern die muss über die UEFA oder FIFA geregelt werden. Und wir alle wissen, dass das nicht passieren wird. Mhm. So, und jetzt ist die Frage, man muss diese Geldmaschinerie in irgendeiner Weise bremsen, sodass sie nicht noch weiter ausufert. Und auf der anderen Seite muss die deutsche Bundesliga in der Lage sein, immer noch wettbewerbsfähig zu bleiben. Wir können die Premier League nicht erreichen, wollen wir gar nicht. Die Geschichte und damit auch die finanzielle Entwicklung, wirtschaftliche Entwicklung ist so weit voraus. Und auf der anderen Seite auch das Bild des Fußballs und der Stellenwert des Fußballs in England hat massiv gelitten. Das wird nicht passieren. Aber Multi-Club Ownership wird sich weiter spezialisieren. Multi-Club Ownership wird weiter an Bedeutung gewinnen. Und das bedeutet aber, dass sich die DFL und damit auch die Bundesliga-Clubs damit auseinandersetzen müssen. Und das bedeutet, wie gehe ich damit um? Entweder die DFL ist in der Lage, diesen Begriff Eigenkapitalgeber, Investor für die gesamte Liga zu finden, um weiter sich zu internationalisieren und die Marke Bundesliga damit attraktiver zu machen. Oder es wird so sein, dass einzelne Bundesliga-Clubs als Zielobjekte weiter forciert werden. Wir haben Frankfurt, Textor etc. Das ist der Punkt. Und ich finde hier, dass die DFL einen ganz klaren Auftrag hat, eben den Stellenwert der Bundesliga so zu reformieren, so anzupacken, auch mit den Regelungen und nicht Ablehnung 50+1 oder dergleichen, sondern Modernisierung, damit man weiter mitspielen kann.
Die Deutsche Fußballliga, haben Sie angesprochen, die Organisation der deutschen Profiligen. Herr Best, was Herr Zülch angesprochen hat, diese Multi-Club-Ownership, also Vereine wie Chelsea zum Beispiel oder im Grunde alle englischen Vereine, die von Investoren wie John Textor, hatten Sie angesprochen, ein US-Milliardär, oder von dem saudi-arabischen Staatsfonds besessen werden, üben die tatsächlich Druck aus auf die Bundesliga, oder sind die im Grunde, also dieses viele Geld, was da drin steckt, im Grunde auch ganz attraktiv, weil man Spieler wie zuletzt zum Beispiel Nick Woltemade für sehr viel Geld dahin transferieren kann und dieses Geld auch ganz gerne nimmt?
Das sind natürlich zwei Punkte. Auf der einen Seite, gerade wenn wir Spielertransfers anschauen und wenn wir eben anschauen, wie in diesen Multi-Club-Ownership-Strukturen Spieler hin und her geschoben werden, da geht es ja nicht um normale Transfers, die im Fußballgeschäft stattfinden, sondern da geht es wirklich ganz gezielt darum, wie kann ich Spieler in unterschiedlichen Mannschaften platzieren, wie kann ich die unterschiedlichen Mannschaften in dieser Struktur auch stärken. Baue ich vielleicht einen Club auf, der dann der sogenannte Diamond Club ist? Da gibt es wirklich diverse Möglichkeiten. Das gibt es teilweise auch, das heißt nur anders, auch in der deutschen Bundesliga. Da ist es dann nicht Multi-Club-Ownership, sondern da sind es Partnerschaften mit anderen Vereinen, mit anderen Konstrukten. Auch das ist jetzt nichts Neues. Das gab es auch schon in der Vergangenheit. Das wird aber weiter forciert. Wir haben zum Beispiel Bayern München, die mit Los Angeles zusammenarbeiten, die aber auch mit einem Club in Uruguay zusammenarbeiten. Aber diese Multi-Club-Ownership, die wir vor allen Dingen in der Premier League sehen, aber natürlich auch bei Vereinen in Italien, das trägt teilweise wirklich schon groteske Blüten, gerade wenn wir jetzt auf Chelsea gucken, die ja Straßburg den Trainer abgeluchst haben, beziehungsweise einbestellt haben, den sie jetzt aber
gerade wieder entlassen haben.
Also das sind letztendlich dann die Beispiele, die wir anführen können, wenn wir über Multi-Club-Ownership sprechen.
Wie wettbewerbsfähig ist die Fußball-Bundesliga? Darüber sprechen wir hier im SWR Kulturforum mit Benjamin Best, WDR-Sportredakteur, mit dem Wirtschaftswissenschaftler Professor Henning Zülch und mit der Autorin und Journalistin Alina Schwärmer. Jetzt waren wir ganz kurz bei dem Beispiel Chelsea. Frau Schwärmer, ich wollte mal fragen, warum machen Investoren das? Warum kaufen die sich in verschiedene Clubs ein? Kann man mit diesem Investment wirklich Geld verdienen? Geht es darum letztendlich?
Ja, da gibt es ja verschiedene Investmentmodelle und verschiedene Motive. Also im Grunde, womit das in Europa angefangen hat, waren die ganz klassischen Oligarchen, die sich ein Spielzeug gesucht haben und die sich natürlich auch eine Möglichkeit
gesucht
haben,
wie Abramowitsch,
wo man sich gerne dann auf der VIP-Tribüne zeigt, was natürlich auch eine willkommene Möglichkeit ist, um geschäftliche Kontakte zu knüpfen, um neue Businessmöglichkeiten einzuleiten. Das heißt, da reden wir eher über einen mittelbaren Effekt und nicht darüber, dass diese Menschen mit den Clubs Geld verdient haben, weil die Tatsache ist, die allermeisten Investoren im Fußball haben niemals damit Geld verdient, sondern der Fußball ist ja legendär defizitär, weil im Grunde eine Situation vorherrscht, wo alle Spitzenclubs um SpielerInnen rivalisieren, und das bedeutet, dass man sich eben bei Transferablösen und bei Gehältern immer weiter in die Höhe treibt und dass Clubs im Grunde alles, was sie einnehmen, sofort für Spielergehälter, Trainergehälter und so weiter ausgeben. Und das, was aber gerade aus den USA heraus passiert, also dieses massive Investment von zum Beispiel Private Equity Fonds in den Fußball, das ist von anderen Motiven getrieben, weil da geht es nicht mehr unbedingt um die Selbstdarstellung einzelner Oligarchen, sondern da geht es um die Idee, den im Grunde ersten so strukturellen Anlauf mit dem Fußball Geld machen zu wollen. Das heißt, ich erwerbe einen Club oder mehrere. Ich versuche, den Wert dieses Clubs zu steigern und ich habe aber ganz explizit nicht als Ziel, da jetzt 50 Jahre Besitzer zu sein, sondern ich verkaufe den in vielleicht 10 Jahren wieder, wenn sich der Wert entsprechend gesteigert hat und hoffe, damit ein gutes Geschäft zu machen. Und das ist im Grunde der Unterschied zwischen den verschiedenen Modellen, wobei ja auch da noch längst nicht klar ist, ob das gelingen wird.
Frage an die anderen beiden. Wir haben schon gesagt, das kann nicht wirklich das Ziel sein für die Bundesliga. Aber wie kann sie sich denn aufstellen in Zukunft? Also es gibt Vereine wie Bayern München, die einen größeren Einfluss von Investoren durchaus begrüßen. Es gibt andere Vereine, wie schon angesprochen, Bayer Leverkusen, VfL Wolfsburg oder auch Red Bull Leipzig bzw. Rasenballsport Leipzig, die im Grunde eigentlich Investorenmodelle sind. Wieso sind die überhaupt noch in der Bundesliga? Es gibt eine Vorgabe des Bundeskartellamts, die der DFL gesagt hat, im Grunde muss man, wenn man bei 50+1 bleiben möchte, die Vereine müssten eigentlich aus der Bundesliga entfernt werden.
Ja, das ist ja eine historisch gewachsene Struktur und ich sag mal, man hat ja Fakten geschaffen dadurch, dass man Vereine wie Leverkusen, Wolfsburg zugelassen hat. Wenn sie 20 Jahre in einen Verein unterstützt haben, dann hat das so eine gewisse Heilungswirkung. Das haben wir bei Hannover gesehen, ist bei Hoffenheim der Fall. Und RB Leipzig hat natürlich die Lücken, Ermessensspielräume genutzt, die da waren. Also das Ding können sie jetzt nicht mehr zurückdrehen, aber man muss sich darüber unterhalten, wie geht's denn weiter mit der ganzen Geschichte. Und das haben Sie ja gefragt, was sind die Alternativen für die Bundesliga? Also wir können verschiedene Szenarien aufmachen. Das erste Szenario ist das Szenario, dass wir sagen, wir wollen keinen strukturellen Wandel. Wir wollen den Status quo erhalten. Was wird passieren? Es wird eine schrittweise Erosion der europäischen Wettbewerbsfähigkeit unterhalb von Bayern München passieren. Bayern München bleibt Nonplusultra in der Bundesliga. Alles andere ist nicht, oder auch Borussia Dortmund wird schwierig, wird nicht wettbewerbsfähig sein auf dem europäischen Markt. Wir werden einen Talentabfluss zur Premier League und La Liga haben, wie wir es bislang schon erleben. Und die Medienrechte werden stagnieren, relativ zur Premier League und auch zur Champions League. Und einzelne Clubs bleiben ja neben Bayern vielleicht konkurrenzfähig. Dortmund, RB etc. Das ist das eine Szenario, Status quo. Wenn wir das Szenario B haben, und dann, das nenne ich mal gezielt den gesteuerten Investorenzugang. Also das heißt, dieses System ist nicht immer defizitär, aber es braucht eine finanzielle Unterstützung, um in gewissen Sphären mitzuspielen. Nach gewissen Regeln, die wir ja auferlegen können. Also eine reformierte 50+1 Regel, die es ermöglicht, Minderheitsbeteiligung vernünftig zuzulassen, wie sie ja heute auch schon da sind. Ausgewählte Clubs gewinnen Kapital und haben eine internationale Reichweite. Und die Bundesliga entwickelt sich zu einem hybriden Modell. Fandemokratie auf der einen Seite, Wahrung dessen, was uns ausmacht, und professionelleres Management. So, und das dritte Szenario ist, dass sie eine Multiclub-Ownership-Dominanz ohne Regulierung haben. Das heißt, mehrere Bundesliga-Clubs werden Teil eines internationalen Netzwerks, Verlust der Club-Identität, Fankulturen und lokaler Bindung. Das wollen wir alle nicht, also müssen wir was tun. Und die Bundesliga wird, das ist meine persönliche Meinung, Investoren bekommen. Die Frage ist nur, ob geordnet oder ungeplant. Und besser jetzt klare Spielregeln schaffen, als auf individuelle Club-Deals, jetzt wir diskutieren über Frankfurt und andere, warten. Wir müssen eine Rahmenstruktur haben, die es ermöglicht. Ich sag mal, genau das, was ich gerade besprochen habe, dieses zweite Szenario, einen gesteuerten Investorenzugang zu haben. Sonst kommt die Macht des Faktischen.
Ja, ich kann Herrn Züchter nur beipflichten. Also wichtig wird es meiner Meinung nach für die Zukunft der Bundesliga sein, dass man vor allen Dingen auch sportlich in der Liga viel mehr Wettbewerb hat, weil diesen Serienmeister, den wir ja auch in anderen Ligen sehen, aber diesen Serienmeister Bayern München, ich glaube, das möchte keiner mehr sehen in dieser Form. Nun hat der FC Bayern natürlich auch einen gewachsenen Vorsprung, aber ich glaube, es wird für die Bundesliga auch dann, wenn es um das Thema Auslandsvermarktung geht, extrem wichtig, dass man einen größeren sportlichen Wettbewerb innerhalb der Bundesliga hinbekommt.
Ich würde da sehr deutlich widersprechen wollen, weil wir in der aktuellen Diskussion, die wir führen, eigentlich viel zu sehr im Systemischen verharren, ohne drauf zu gucken, was bedeutet es eigentlich für die Gesellschaft. Weil das, was wir gerade im Fußball erleben, ist ja ein krasser Demokratieverlust, also ein krasser Gewinn an Einfluss für einzelne Überreiche. Und das ist für eine Gesellschaft wahnsinnig problematisch. Also das ist sowohl für die Fußballgesellschaft problematisch, weil es bedeutet, dass Menschen weniger teilhaben, dass Menschen weniger gehört werden. Es ist aber auch gesamtgesellschaftlich super problematisch, weil in diesen Strukturen, in denen wir gerade verharren und in denen Besitzverhältnisse immer weiter auseinanderdriften, ja, solche Gesellschaften sind auf die Dauer nicht überlebensfähig. Und das sehen wir gerade anhand all der ökologischen und ökonomischen und kriegerischen Krisen, die wir erleben. Und das wird auch den Fußball stärker treffen. Und wir haben schon erlebt in der Pandemie, wie fragil dieses Geschäft ist. Die waren im Grunde nicht in der Lage, 2 Monate zu überleben, ohne weiterzukicken. Wir bekommen jetzt eine neue spannende Frage. Was passiert eigentlich mit der Kerosinknappheit? Was passiert eigentlich, wenn BürgerInnen merken, sie können nicht mehr in den Urlaub fliegen und die Fußballer jetten aber alle 3 Tage von Ort zu Ort. Das heißt, wir müssen uns die ganz grundsätzliche Frage stellen, ist dieses System, so wie es strukturiert ist, über die nächsten Jahrzehnte überlebensfähig? Und das glaube ich nicht. Und dann schließt sich die Frage an, wie gehen wir denn da von da aus weiter? Und ich glaube, was total fundamental ist, ist zunächst mal über Alternativen zu diskutieren, weil Herr Best hat eben gesagt, ja, die Leute wollen eben Champions League sehen. Das ist sicherlich für viele Leute richtig. Das liegt aber auch daran, weil wir überhaupt nicht über Alternativen sprechen. Also wenn ich sozusagen nur die Wahl habe von roten Gummibärchen, dann nehme ich halt auch an, die sind super, weil ich kenne überhaupt nicht, welche Möglichkeiten wir sonst hätten. Und es gäbe ja durchaus die Möglichkeit zu sagen, wir denken das nicht in einer Deutschlandstruktur, sondern wir denken das in einer grundsätzlich alternativen Struktur. Und wir versuchen einfach mal, die Wirtschaft im Fußball zu demokratisieren, indem wir sagen, die Gesellschaft, wir als Menschen müssen ein Recht haben zu sagen, wie viel Geld ist denn eigentlich sinnvoll
im Fußball,
wie viel soll denn da reinfließen?
Entschuldigung, aber wie könnte das konkret aussehen, also eine demokratischere Wirtschaft im Fußball?
Also man kann zunächst einmal natürlich darüber nachdenken, Ligen zu vergesellschaften, also grundsätzlich Menschen mehr Einfluss auf das zu geben, was dort geschieht. Es gibt, wenn wir ein Stückchen weiterdenken und überlegen, welche neuen Wirtschaftsmöglichkeiten können wir andenken, zum Beispiel die Möglichkeit ziviler Räte, die mit dem Fußball aushandeln. Was ist denn sinnvoll, weil die Mengen an Kapital, die da gerade reinfließen, sind einfach gesellschaftlich völlig unsinnvoll und die bringen uns überhaupt nicht weiter. Und dann müssen wir aber auch strukturell denken, weil das Pyramidensystem, was wir gerade haben, ist ja ein System, was eigentlich wahnsinnig bekloppt ist, weil das zwingt selbst den hinterletzten Kreisligisten dazu, immer mehr in Spieler zu investieren, was aber gar nicht seine große Qualität ist, sondern eigentlich seine Qualität ist ja sozialer Zusammenhalt und lokales Beisammensein und vielleicht soziales Engagement. Und diese Fähigkeiten werden aber überhaupt nicht belohnt im aktuellen System. Das heißt, wir können darüber nachdenken, wir schließen Ligen und wir machen statt diesem Pyramidensystem verschiedene Galaxien, die nebeneinander her existieren können und ganz diverse Formen von Fußball ermöglichen. Also wir müssen einfach kreativer sein, wir müssen mutiger sein.
Ja, Frage an die anderen. Sehen Sie Chancen für sowas? Also mit Pyramidensystem ist, vermute ich, gemeint, dass an der Spitze die Bundesliga mit den reichsten Vereinen steht, auf die alles zuläuft letztendlich und die unteren Ligen, Amateurligen und so weiter, die stärken dieses System, indem sie Spieler ausbilden, vielleicht in der Amateurliga doch schon irgendwie was bezahlen. Ich vermute, das ist damit gemeint.
Genau, selbst in der Kreisliga wird verdammt viel Geld gezahlt, schwarz.
Jetzt Frage an die anderen. Was denken Sie dazu als Gegenmodell?
Ehrliche Meinung, gar nichts. Also muss ich ganz ehrlich sagen, das ist Sozialromantik, das kann man machen, aber wir werden, die Macht des Faktischen wird anders sein. Also das ist ja das Szenario A, was ich aufgerissen habe. Das heißt, es wird eine komplette Entwertung der Bundesliga im internationalen Vergleich sein. Und was wir hier doch machen müssen, ist, das kommt mir vor wie so eine politische Debatte, die wir haben. Also wir haben natürlich eine gesellschaftliche Verantwortung. Der Fußball ist gesellschaftlicher Kitt. das ist uneingeschränkt richtig. Aber trotzdem ist es doch so, dass wir momentan das Problem haben, dass freie Marktkräfte arbeiten. Wir haben kein Regulativ. Und die Frage wird immer sein, die können natürlich basisdemokratisch da rangehen, alles schön regeln und dann auch, Sie haben das schön von Galaxien gesprochen, das ist so ein bisschen visionär und Science Fiction. Der Punkt wird doch am Ende sein, was wollen die Leute denn? Was will man denn? Und ich bin fest davon überzeugt, dass natürlich der Fußball weiterhin in Deutschland einen hohen gesellschaftlichen Stellenwert haben will. Man wird weiter ins Stadion gehen, aber man will die Stars sehen. Und wir müssen beides zusammenbringen. Und das geht nicht, ich sag mal, indem wir uns mit solchen Visionen beschäftigen, sondern wir müssen uns professionalisieren. Und das heißt, die Leute, die dort in den verantwortlichen Positionen sind, die müssen entsprechend diese Emotion, diese gesellschaftliche Bedeutung zusammenbringen mit dem wirtschaftlichen Interesse. Das ist momentan noch nicht der Fall. Und die Formate, die wir haben, die dürfen wir nicht überreizen, das heißt keine Super League etc. pp. Und vielleicht auch mal die Champions League zurückdrücken. Aber das, so wie wir es jetzt haben, im Wettbewerb mit den Top-Ligen, wir wollen uns messen mit der Premier League, wir wollen uns messen mit der Serie A, mit den Spaniern etc. Das wird so bleiben. Und deshalb halte ich diese Vision für nicht umsetzbar, einfach unrealistisch.
Ich glaube, wenn man sich die unterschiedlichen, und das sind ja wirklich unterschiedliche Fangruppen, die ins Stadion gehen, wenn wir jetzt auf die organisierten Fans blicken, aber wenn wir auch auf die Zuschauer und Zuschauerinnen blicken, die ins Stadion gehen, weil sie unterhalten werden wollen. Es gibt ja auch Mitspracherecht. Ich kann ja Mitglied in meinem Lieblingsverein werden. Ich kann mitgestalten. Aber auf der anderen Seite hab ich den Eindruck, dass viele Menschen, die ins Stadion gehen wollen, ihr Team auch gewinnen sehen wollen, wollen ein wettbewerbsfähiges Team sehen, wollen, dass diese Mannschaften sich eben international auch messen. Sicher nicht alle, aber die Möglichkeit haben, die streben schon danach. Und ich sehe auch, dass man die Strukturen im deutschen Fußball verändern muss. Man muss sie anpassen, aber auch das, was Herr Zülch gesagt hat, was ganz wichtig ist, sind natürlich auch UEFA und FIFA, denn es ist nun mal ein globales Spiel und solange man eben auch international im Wettbewerb steht, muss man eben auch gucken, was die anderen Ligen machen. Von daher bin ich mir sicher, dass die Bundesliga in den nächsten Jahren die 50+1 Regel neu aufstellen muss und dann aber auch ganz sicher sich strukturell anders aufstellen.
Jetzt wollte ich bei Ihnen gerne nochmal nachfragen, 50+1 Regel neu aufstellen, sehen Sie es auch so wie Herr Zülch, dass so Vereine wie Leverkusen oder Wolfsburg, die ja Investorenvereine sind, dass die weiter dabei bleiben werden und man da nichts machen kann? Denn das Bundeskartellamt hat eindeutig was anderes gesagt eigentlich.
Genau, das ist jetzt ja ein ganz wichtiger Punkt, der seit dem vergangenen Jahr hinter den Kulissen wild geregelt wird. Die Bundesliga ja, ist da gefordert, diese Ausnahmen, die sollen eben nicht mehr gelten. Und da muss man jetzt ja einen entsprechenden Kompromiss finden, wie man mit diesen Ausnahmen umgeht und vor allen Dingen auch, wie man mit diesen Clubs umgeht. Das, was ich in den letzten Wochen gehört habe, ja, sind da schon große Anwaltskanzleien auf Clubseite am Werk und da werden schon die entsprechenden Drohgebärden aufgebaut, sodass ja die DFL da einiges vor sich hat.
Frau Schwärmer, könnten Sie sich auch vorstellen, dass es so ein Mittelmodell gibt sozusagen, also dass in beschränktem Maß mehr Investitionen zugelassen werden? Und wenn ich jetzt nochmal die Frage nach der Frauenbundesliga stellen darf, könnte die Frauenbundesliga da auch ein Faktor werden, der das quasi mitpusht? Wie ist da die Situation? Werden da auch mehr Investoren gesucht, um vor allen Dingen auch diese Frauenbundesliga mehr zu pushen?
Also ich denke, wenn wir auf die nahe Zukunft gucken, dann ist ein Mittelmodell mit hoher Wahrscheinlichkeit das, was passieren wird. Ich möchte noch mal kurz auf das zurückkommen, was Herr Zülch gesagt hat, mit dem Lasst uns bloß nicht an Visionen denken. Ich befürchte, das ist genau einer der Gründe, warum wir gerade wirtschaftlich und ökologisch gegen die Wand fahren mit der Einstellung, lasst uns bitte nicht über Visionen sprechen, weil ja ein Problem immer ist, und das höre ich von so vielen Fans, die irgendwie sagen, wenn wir uns in diese kleinen Kämpfe stürzen, dann lässt sich überhaupt nichts gewinnen, weil am Ende des Tages führen wir ja alle ein Rückverteidigungsgefecht gegen die Kräfte, die am Werk sind. Und das können wir letztlich nur anfangen zu gewinnen, wenn wir an grundsätzlichen Strukturen ansetzen, weil sonst wird da nichts zu gewinnen sein. Und um auf Ihre Frage zu kommen mit der Frauenbundesliga oder Frauenfußball grundsätzlich. Ich glaube, dass im Fußball der Frauen, wie ich das beobachte, in den letzten Jahren ein deutlicher Shift stattgefunden hat. Also noch vor ein paar Jahren hatte man so die Diskussion, müssen wir denn unbedingt dieses System der Männer übernehmen? Können wir nicht auch eigene Wege gehen? Aber diese Diskussion ist im Grunde faktisch tot, sondern man hat sich darauf geeinigt, man möchte diesen Weg, den strukturell der Männerfußball geht, genauso gehen. Das ist auch vielleicht im bestehenden System gar nicht anders möglich, weil die allermeisten Frauenteams sind ja aktuell an ursprünglich Männerfußballclubs angegliedert. Das heißt, die sind total massiv abhängig von diesen Clubs, und das hätte man auch anders regeln können, wenn man das gewollt hätte, aber da war in Deutschland der politische Wille nicht da und auch anderswo, weil es ja erstmal verdammt praktisch schien, dass die Männerfußballclubs da Kapital reingeben. Und interessanterweise, wenn wir uns die letzten Jahre angucken, erleben wir auch im Fußball der Frauen eine Tendenz hin zu Multi-Club-Ownerships, also zum Beispiel mit Michelle Kang, die drei verschiedene Clubs besitzt. Und es wird dann oft so dargestellt als ein feministisches Projekt, weil das sind ja jetzt weibliche Milliardärinnen, die da investieren. Und es gibt durchaus da Vorteile für Frauenteams, also zum Beispiel in Clubs. Es gibt ja auch das Modell Victoria Berlin. Es gab das Modell Angel City FC, das jetzt in den USA doch mehrheitlich von Männern wieder übernommen ist. Und wir sehen in diesen Clubs, dass es schon einen sehr starken Fokus gibt auf Dinge, die viele Fußballerinnen gefordert haben, lange Zeit. Also zum Beispiel gleiche medizinische Ausstattung, Betreuung für Kinder und so weiter und so fort. Aber natürlich ist das im Grunde das gleiche Modell, wie die Männer fahren. Und ich glaube, dass das was ist, was aktuell noch mehr Investoren in den Fußball treibt, weil die sehen, dass im Männerfußball in Europa nicht mehr viel Wachstum zu holen ist, im Fußball der Frauen aber schon.
Jetzt bitte ich noch um eine ganz kurze Schlussrunde. Wir haben gemerkt, es gibt verschiedene Ideen, die auf dem Tisch liegen sozusagen, um dieses Modell 50+1 eventuell zu retten, beziehungsweise etwas zu finden, was nicht in die Richtung der englischen Premier League geht. Ein Alternativmodell sieht man im Moment gerade, würde ich sagen, den SC Freiburg, der ein eingetragener Verein ist, keine Kapitalgesellschaft, mit Nachwuchs aus der eigenen Region arbeitet. Wie nachhaltig jetzt der Erfolg sein wird, den Sie im Moment gerade haben, das weiß man natürlich nicht. Aber jetzt wollte ich Sie zum Schluss fragen, 2030 wird die Champions League ein 75-jähriges Jubiläum begehen, wenn man die Zeit der Landesmeisterpokale noch mit einrechnet. Was denken Sie, wie viele eingetragene Vereine oder überhaupt Vereine, wie wir sie kennen, werden da noch dabei sein? Oder ist es im Grunde ein Clash von Investorenclubs?
Also ich glaube, dass wir in der Champions League auf dem Niveau keine eingetragenen Vereine mehr sehen. Wir haben jetzt in der Bundesliga 5 Stück mit Freiburg, Mainz, Union, St. Pauli und Heidenheim. Aber wenn wir auf die große europäische Bühne schauen, dann sind das Strukturen, wo Investoren oftmals hinter sind, Private Equity Firmen und andere Finanzstrukturen. Da, glaube ich, werden reine eingetragene Vereine Schwierigkeiten haben.
Ich denke, die Bundesliga wird auch 2030 an der Champions League teilnehmen. Ich gehe dann von 5 Teilnehmern aus. Und wenn sie 48 Clubs haben, sagen wir mal so, wir steigern das mal wieder bei der WM, dann werden sie auch 5 Clubs haben, die einen eingetragenen Verein immer noch als dominierende Größe haben, die aber nicht Kern des operativen Geschäfts in dem Sinne ist, aber mitbestimmt. Und damit haben wir 10%, um eine Zahl zu nennen, in der Champions League. Die anderen Länder werden dem nicht folgen, wie Herr Best gerade gesagt hat. Wir werden das in Deutschland beibehalten. Der e.V. wird nach wie vor ein dominierendes Element sein und damit die Mitbestimmung garantieren. unter den Marktgegebenheiten.
Ich würde auch davon ausgehen, dass der e.V. noch eine ganze Weile weiterlebt. Und dieses Beispiel Freiburg ist aber natürlich letztlich ein isoliertes Beispiel. Also ganz viele andere Clubs sagen immer, dass sie das total toll finden. Aber wenn sie dann versuchen, das nachzumachen, dann verlieren sie nach 2, 3 Jahren die Geduld, weil spätestens, wenn ein Abstieg droht oder im schlimmeren Falle eintritt, dann schmeißt man wieder alles über Bord und schmeißt den Trainer raus und möchte ganz, ganz schnell wieder Erfolg haben. Und von daher glaube ich, dass das ein Nischenphänomen bleiben wird. Aber durchaus gibt es ja auch im aktuellen Fußball noch Räume für die Nische.
Vielen Dank. Das war das SWR Kulturforum zum Thema Vereinskultur kontra Big Business. Wie wettbewerbsfähig ist die Fußball-Bundesliga? Es diskutierten der Journalist Benjamin Best von der WDR-Redaktion Sport Insight, der Wirtschaftswissenschaftler Professor Henning Zülch von der Handelshochschule Leipzig und die Journalistin und Autorin Alina Schwärmer. Danke fürs Zuhören, sagt Carsten Umlauf.